Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
Und dazu herzlich willkommen. Es war eine Hetzjagd. Sie dauerte einen Monat. In der wilden Uferlandschaft des türkisch-griechischen Grenzflusses Evros wurden 39 syrische Flüchtlinge von griechischen und türkischen Sicherheitskräften hin und her getrieben, schließlich auf einer Insel im Fluss festgesetzt. Die kleine Maria starb nach einem Skorpionbiss. Ihre Eltern kühlten ihren Leichnam im Wasser des Flusses. Griechenlands Regierung weigerte sich, die Menschen aufzunehmen oder Hilfe zu leisten. Erst diesen Montag, am 15. August, dem Tag der heiligen Mutter Gottes, dem höchsten griechischen Feiertag, nahm die griechische Polizei sie dann doch in Empfang. Für die Präsidentin des griechischen Roten Kreuzes ein neuer Beweis für die, Zitat, allseits bekannte Barbarei, die an allen Grenzen Europas stattfindet. Deshalb möchten wir im Wortwechsel über die EU-Flüchtlingspolitik diskutieren. Zwischen Abschottung und Suche nach einem Neuanfang ist unser Titel. Und unsere Gäste sind Mirka Schäfer, politische Referentin von SOS Humanity, Gerald Knaus, Migrationsexperte und Gründungsdirektor der Europäischen Stabilitätsinitiative, Hakan Demir von der SPD, Mitglied im Bundestagsausschuss für Inneres und Heimat, und ebenfalls Innenpolitiker der CDU, Josef Oster, ist uns zugeschaltet aus Koblenz. Herzlich willkommen an Sie alle. Gleich zu Beginn meine Einstiegsfrage. Wie haben Sie auf das Drama am Evros reagiert, Frau Schäfer?
Ja, wir sehen hier, dass Pushbacks, Gewalt und Tote an den EU-Außengrenzen zur Normalität geworden sind. Und das sehen wir sowohl an den Landesgrenzen, eben wie am Evros, oder auch in Marokko, an der marokkanisch-spanischen Grenze. Und das erleben wir als zivile Seenotrettungsorganisation SOS Humanity auch auf See, an der EU-Außengrenze, zentrales Mittelmeer. Es wird dann immer wieder, gibt es neue Legitimationsnarrative der Regierung für diese menschenverachtenden Vorgehen von Sicherheitskräften. Und wir sehen, dass es hier eben zu einer Militarisierung der Migrationskontrolle kommt, bei der systematisch die Menschenrechte von Flüchtenden verletzt werden. Im zentralen Mittelmeer sind wir im Einsatz seit 2016 und dort kommt es eben auch zu Gewalt und zu Toten, zu sehr vielen Toten. Es ist eine der tödlichsten Fluchtrouten der Welt. Und da versuchen wir als Zivilgesellschaft eben gegenzuhalten und sind mit einem Rettungsschiff im Einsatz.
Darüber sprechen wir gleich noch weiter, denn von diesem Rettungsschiff sind Sie uns auch gerade zugeschaltet. Deswegen brummt im Hintergrund ein bisschen die Klimaanlage. Aber bleiben wir noch mal bei unserem Beispiel vom Anfang. Herr Demir, wie hat Sie das, was am Evros passiert ist, bewegt?
Nun ist es so, dass Fälle wie diese jetzt ständig passieren in der Europäischen Union. Wir hatten ja einige Wochen zuvor die menschliche Katastrophe in Melilla. Ich finde es immer wieder bemerkenswert, dass dann diese Themen für 1 bis 3 Tage in den Medien dann sind und dann wieder rauskommen und keiner spricht mehr darüber. Deshalb bin ich froh, dass wir heute darüber sprechen, über Pushbacks, die tatsächlich irgendwie jetzt so sind, dass offenbar viele Menschen das zumindest dulden oder hinnehmen. Und so sollte es auf jeden Fall nicht sein.
Josef Oster, für Sie von der Union, diese Pushbacks sind illegal, es sind Rechtsbrüche, trotzdem geschehen sie. Wie stehen Sie dazu?
Also solche Vorkommnisse wie die, die Sie gerade geschildert haben, sind immer wieder bedrückend und auch Mahnung dafür, dass viele Dinge in Sachen Migration und Flucht innerhalb der Europäischen Union nicht in Ordnung sind. Und so etwas wie jetzt auf Evros darf mit Beteiligung eines Staates der Europäischen Union nicht vorkommen. Hier geht es schlicht und ergreifend um grundlegende Werte, die wir als Europa gemeinsam teilen, für die wir einstehen. Und die dürfen wir auch in solchen schwierigen Situationen nicht opfern. Und deshalb ist das etwas, was mich mit großer Sorge erfüllt, weil ich von solchen Ereignissen höre. Und mehr denn je ein Hinweis darauf, dass wir innerhalb Europas mehr tun müssen für gemeinsame politische Leitlinien, was die Asyl- und Migrationspolitik anbetrifft. Da haben wir bisher noch nicht genug erreicht oder viel zu wenig erreicht. Und ich habe das im Bundestag schon gesagt, es ist nach wie vor meine Überzeugung, dass das Thema Migration das Potenzial hat, die Europäische Union ins Wanken zu bringen. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir hier andere Wege finden.
Gerald Knaus, Sie als Migrationsexperte arbeiten seit vielen Jahren an dem Thema und versuchen es nach vorne zu bringen. Sie haben damals auch den Flüchtlingspakt mit der Türkei übrigens mit vorbereitet für die frühere Bundeskanzlerin. Es wurden gerade auch die brutalen Pushbacks in Melilla angesprochen. Sind gewisse Hemmschwellen gefallen, dass das offenbar alles immer brutaler wird?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist festzustellen, dass das natürlich ein Ergebnis einer systematischen Politik und kein Ausrutscher, kein Fehler ist. Diese Politik wird an diesem Grenzfluss systematisch seit März 2020 verfolgt. Das ist im Detail ganz genau dokumentiert von Menschenrechtsorganisationen, aber auch von internationalen Organisationen. Das Gleiche findet auf dem Meer statt, in der Ägäis, werden systematisch seit März 2020 nicht nur Boote, die griechische Gewässer schon erreicht haben, aufgegriffen von der griechischen Küstenwache und die Menschen in Plastikbooten zurückgeschickt in die türkischen Gewässer, sondern auch Menschen, die die Inseln schon erreicht haben, die in Kos, Lesbos, Samos sind, auf den Inseln aufgegriffen, aufs Meer hinausgefahren und zurückgeschickt. Das ist eine Politik, die europäische Institutionen, ich rede jetzt nicht von NGOs, ich rede auch nicht von Journalisten, die unglaublich viel gemacht haben, um das akribisch zu beweisen. Allein in Deutschland die Artikel des Spiegels und anderer zu diesem Thema könnten jetzt schon ein Buch füllen. Aber OLAF, die Europäische Organisation für die Bekämpfung von Betrug, hat einen Bericht geschrieben, bei dem es vor allem um die Nebenfrage ging, weiß Frontex, was da passiert an der griechisch-türkischen Grenze? Und der Beweis ist, natürlich wusste Frontex alles. Aber die Grundfrage ist ja viel tiefer. Wenn wir Frontex jetzt abziehen, was eigentlich rechtlich notwendig wäre, denn Frontex darf nur im Einklang mit EU-Recht agieren, die griechische Politik würde weitergehen. Denn diese Politik hat im griechischen Parlament und bei der griechischen Bevölkerung einen großen Zuspruch. Und damit ist an den Außengrenzen eben noch nichts gelöst. Und das ist die Frage, über die wir eigentlich reden müssten. Wenn Griechenland, wenn Spanien mit einer Mitte-Links-Regierung, wenn Polen mit seiner extrem konservativen Regierung, wenn Kroatien, wenn Ungarn, rede ich jetzt gar nicht, wenn eigentlich alle Außenstaaten der EU die gleiche Politik machen, die systematisch auf Rechtsbruch zielt, dann fürchte ich nicht, dass die EU zerbricht, sondern dass die EU insgesamt de facto jetzt schon und irgendwann vielleicht auch de jure sagt, wir verabschieden uns grundsätzlich und ein für alle Mal von der Idee, dass jeder, der an die Außengrenze kommt, eine Menschenwürde hat und das Recht, einen Asylantrag zu stellen. Wir sind eigentlich schon dort. Es gibt keinen Widerspruch von keinem einzigen EU-Land, keiner einzigen Regierung gegen das polnische Gesetz, das den Polen seit letztem Jahr erlaubt, jede Person, die über Belarus Polen erreicht, ohne Verfahren zurückzustoßen in den Urwald nach Belarus. Keine EU-Regierung hat sich dagegen klar ausgesprochen. Und das ist nicht versteckt, sondern diese Pushbacks sind im polnischen Gesetz, in der Sejm verabschiedet worden und sind offen. Und ich glaube, das ist ein Zeichen, wo wir heute stehen in Europa. Der Flüchtlingsschutz ist heute nicht nur in der Praxis, sondern in manchen Ländern auch schon in den Gesetzen nicht mehr existent.
Ich höre Ihnen gebannt zu, Herr Knaus. Das heißt doch, dass die EU sich längst von ihren eigenen Werten, von der Achtung der Grundrechte und der Menschenrechtskonvention verabschiedet hat in dieser Frage?
Also man könnte es sich einfach machen und man könnte sagen, ja, die EU hat sich da verabschiedet. Aber die entscheidende Frage für uns, ich glaube gerade in Deutschland und einigen anderen Ländern, ich zähle Österreich auch noch dazu und die Schweiz, glaube ich, dass es immer noch in der Bevölkerung eine Mehrheit gibt, die das nicht akzeptieren will. Wir haben es ja gehört, auch in der Politik, also quer durch die Parteien, abgesehen von der AfD, gibt es in Deutschland eben keinen Konsens zu sagen, wir akzeptieren einfach Rechtsbruch. Der Koalitionsvertrag der Ampel ist da klar, aber auch die CDU ist da sehr, die Union ist da sehr klar. Es gibt Gesetze, die müssen gelten. Die Frage ist ja jetzt, wie setzen wir die um? Und da kommen wir zu einer politischen Frage. Wie überzeugen wir heute und mit welchem Konzept überzeugen wir heute die Regierung von Pedro Sanchez in Madrid und die Regierung von Mitsotakis in Athen und die Regierung von PiS in Warschau, dass es einen anderen Weg gibt, an den Außengrenzen mit irregulärer Migration umzugehen, der trotzdem noch in ihrem eigenen Land, bei der eigenen Bevölkerung und im eigenen Parlament mehrheitsfähig ist. Mhm. Und dann kann Deutschland, dann haben wir eine konstruktive Debatte, denn ansonsten wiederholen sich diese Debatten. Wir haben jede Woche eine neue Tragödie. Wir hatten die meisten Toten in 10 Jahren am Grenzzaun in Melilla erst vor wenigen Wochen. über 2 Dutzend Tote. Das wird dann einige Monate wieder nicht diskutiert und in wenigen Monaten haben wir dann wieder 10 Tote am Grenzzaun und wir kommen nicht voran.
Wir haben ja offenbar in Deutschland jetzt auch einige Fälle. Herr Demir, ich habe gelesen von einem Fall in Görlitz, wo 3 Männer aus dem Jemen über die Brücke kamen nach Görlitz, wurden dort aufgefunden, zur Polizei gebracht, wurden vernommen. Es war sogar eine Dolmetscherin dabei und sie wurden wieder zurückgeschickt nach Polen. Das ist illegal, denn es sind ja Kriegsflüchtlinge. Ist das ein Pushback seitens deutscher Behörden?
Ich kenne den Fall jetzt im Konkreten nicht. Grundsätzlich schiebt Deutschland keine Menschen von Deutschland nach Polen ab. Wir wissen aber, dass es natürlich eine Ungleichbehandlung gerade gibt von Geflüchteten, die auch aus der Ukraine geflohen sind. Drittstaatsangehörige, beispielsweise auch aus Nigeria, Türkei und anderen Ländern, die dort gelebt haben, die hier nicht § 24 Aufenthaltsgesetz bekommen. Das heißt, die kein schnelles Ankommen hier erhalten, nicht direkt studieren, nicht arbeiten und eigentlich jetzt am 31. August dieses Land verlassen müssen. Berlin und Hamburg handhaben das jetzt ein wenig anders, geben dieser Gruppe von Menschen, die studiert haben in der Ukraine, noch die Möglichkeit, 6 Monate länger hier zu bleiben. Und deshalb würde ich zwar Herrn Knaus in vielen Punkten recht geben, was die tragischen Punkte anbelangt in der Europäischen Union. Man muss aber auch sagen, die EU hat 5,6 Millionen Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Also wir können es, in Anführungsstrichen. Wir haben da auch die Regularien mit der Massenzustromrichtlinie und wir haben sie genutzt. Also ich habe da noch ein bisschen Hoffnung und denke, dass das auch zum Beispiel ein Instrument ist, das wir auch grundsätzlich nutzen könnten, wenn der Fall eben eintrifft.
Der Beweis wurde ja auch 2015 angetreten. 1 Million Flüchtlinge wurden aufgenommen und die Mehrzahl ist inzwischen ja auch ganz gut, auch am Arbeitsmarkt sogar integriert. Herr Oster, auch an Sie die Frage, den Fall von Görlitz vielleicht im Hintergrund. Die Bevölkerung möchte, dass die Menschen kommen können, dass sie integriert werden, jedenfalls nicht auf diese Weise zurückgestoßen werden. Und dann haben wir den Fall, dass offensichtlich deutsche Behörden Menschen zurückweisen, die ein Anrecht auf Asyl haben, die Bürgerkriegsflüchtlinge sind. Wie kann das sein?
Also zu diesem konkreten Fall, den Sie da schildern, kann ich auch nicht sagen, weil er mir nicht bekannt ist. Wenn es so sein sollte, dann muss das Konsequenzen haben. Rechtsstaatlichkeit ist etwas, wo es keine Kompromisse geben darf, schon gar nicht auf deutschem Boden. Also von daher wäre dieser Fall mal genauer zu betrachten. Ja, ich glaube, wir haben in Deutschland nach wie vor das Glück, eine große Hilfsbereitschaft zu erleben. Jetzt gerade aktuell erleben wir das im Zusammenhang mit den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Aber auch in den Jahren nach 2015, 2016 war das ja weit überwiegend in der Gesellschaft der Fall. Das ist aber etwas, was nicht Gott gegeben ist, sondern wo wir immer darauf achten müssen, dass diese Akzeptanz auch erhalten bleibt. Und deshalb geht es schon darum, Rechtsstaatlichkeit in beide Richtungen immer auch zu betrachten. Auf der einen Seite natürlich zu schauen, wer ein Anrecht hat, Asyl zu beantragen oder einen Fluchtgrund hat, der muss natürlich Zuflucht in Europa oder auch in Deutschland finden können. Aber klar ist auch, dass das für alle anderen nicht gilt, dass dann für diejenigen auch wieder eine Rückführung in Betracht kommen muss. Und deshalb ist das, was Herr Knaus so gesagt hat, so bedeutend. Es geht darum, europäische Werte zu verteidigen. Es geht da wirklich um die Glaubwürdigkeit unserer europäischen Wertegemeinschaft. Aber ich glaube, wir dürfen nicht da den Fehler machen, mit unseren hohen Ansprüchen, in denen wir in Deutschland in der politischen Diskussion häufig unterwegs sind und worauf wir ja alle gemeinsam ein bisschen stolz sein dürfen. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, mit diesen hohen Ansprüchen im Rest Europas unterwegs zu sein. Ich glaube, die große Mehrheit der europäischen Staaten bevorzugt einen restriktiven Kurs, der manchmal zu weit geht. Herr Knaus hat Beispiele genannt. Das ist nicht in Ordnung. Aber wir sollten hier nicht das Signal aussenden, dass wir in Deutschland einen Sonderweg gehen wollen, sondern dass wir die Bedenken, die andere haben, auch ernst nehmen und versuchen, auf dieser Basis eine gemeinsame Lösung zu finden. Ich glaube, das ist der einzige denkbare Weg, denn ein gutes Handling ist nur auf europäischer Ebene möglich.
Gehen wir nochmal zurück zu der Situation der Menschen, der Geflüchteten, die sich sogar auf das Mittelmeer wagen, obwohl es potenziell tödlich enden kann. Es sind bis Ende 2021 fast 53.000 Menschen vor dem Ertrinken gerettet worden, aber fast 20.000 Tote seit 2014. Frau Schäfer, Sie von SOS Humanity können vielleicht ein bisschen einschätzen, wie hoch die Dunkelziffer da ist.
Ja, die Dunkelziffer liegt leider ja noch viel, viel höher. Also diese Todesfälle, die IOM sammelt.
Die Internationale Organisation von Migration.
Ja, genau. Genau, also das sind eben die, die davon noch berichten können. Aber ganz viele Todesfälle ereignen sich eben bei solchen unsichtbaren Schiffbrüchen, die unsichtbar bleiben, weil sie niemand mitbekommt. Und das ist auch ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit, dass wir eben vor Ort sind und dass wir dort eben dokumentieren und bezeugen, was passiert, weil sonst niemand weiß, was eigentlich passiert und wie viele Menschen dort unterwegs sind. Es ist ein riesiges Seegebiet. Die Menschen legen zumeist von Libyen aus ab in seeuntauglichen Booten. Die sind überbesetzt. Es sind keine Rettungsmittel, also keine Rettungswesten an Bord. Und das macht diese Route eben zu einer der gefährlichsten und tödlichsten der Welt.
Gerald Knaus hat eben beschrieben, wie auch Frontex verwickelt ist in diese Pushbacks, dass Menschen zum Teil wieder auf See hinausgebracht werden, auch wenn sie schon auf Inseln zum Beispiel angekommen waren. Wie wurde Ihre Arbeit von Frontex oder auch von anderen Stellen wie der libyschen Küstenwache zum Beispiel behindert, aktiv?
Seenotrettung ist ja erstmal Pflicht nach dem internationalen Seerecht, also es tief in der maritimen Tradition verankert und gilt für alle Schiffe gleichermaßen. Und wir erleben aber auf See immer wieder, wie dieses Recht gebrochen wird. Also zum Beispiel auch von der sogenannten libyschen Küstenwache, die hier im Einsatz ist, von der EU aufgebaut und finanziert wurde, um Menschen auf der Flucht abzufangen und nach Libyen zurückzuzwingen, aus dem Land, aus dem sie geflohen sind. Und auch von Frontex, die hier im zentralen Mittelmeer mit Drohnen und mit Flugzeugen im Einsatz sind und direkt mit der sogenannten libyschen Küstenwache und mit der libyschen Rettungsleitstelle da zusammenarbeiten, um Menschen dann zurückzuzwingen. Wir sind als zivile Rettungsschiffe jetzt die einzigen, die einzig mit dem Zweck der Seenotrettung im Einsatz sind, ganzjährig. Da macht es natürlich die Situation auch noch mal viel gefährlicher, dass eben diese sogenannte libysche Küstenwache uns da begegnet, die teilweise auch mit Waffengewalt Menschen eben zurückzwingt und die auch zivile Organisationen immer wieder bedroht hat in der Vergangenheit.
In einer Woche wird das Schiff, auf dem Sie jetzt sitzen, die Humanity 1, nämlich vorher war das die Sea-Watch 4 und ganz früher mal das Forschungsschiff Poseidon, Sie werden genau in diese libyschen Gewässer auslaufen. Das ist nicht Ihr erster Einsatz. Wie läuft so ein Einsatz ab? Was erwartet Sie da?
Unser Einsatzgebiet ist eben das zentrale Mittelmeer, also die Fluchtroute zwischen Libyen, Tunesien, Italien und Malta. Und wir sind in internationalen Gewässern im Einsatz, also nicht in libyschen Gewässern. Das sind ja verschiedene Seerechtszonen auch. Wir sind jetzt hier gerade an Bord der Humanity 1, die ganze Crew. Wir sind 29 Personen inklusive einem externen Journalisten, der eben direkt auch berichtet. Wir sind jetzt erstmal in Quarantäne und dann ab nächster Woche fahren wir los. Und dort werden wir dann eben nach Booten in Seenot suchen, sowohl per Deckwatch, also von Deck aus mit Ferngläsern, als auch auf Seenotfälle reagieren, die uns gemeldet werden. Die meisten Seenotfälle werden von der zivilen Hotline Alarmphone gemeldet, weil die staatlichen Rettungsleitstellen leider auf Notrufe kaum noch reagieren und die Informationen zu Seenotfällen auch nicht mit uns als zivilen Schiffen teilen. Und das ist eben fatal, weil im Notfall jede Minute zählt. Und es eigentlich die rechtliche Pflicht ist, der Rettungsleitstellen zu koordinieren. So wie es auch an Land die 112 gibt, die wir im Notfall anrufen. Und das passiert auf See eben nicht. Und wir haben jetzt als SOS Humanity auch heute eine Petition gestartet, in der wir uns an die Bundesregierung und explizit an die Bundesinnenministerin richten, um auch die Koalitionsversprechen zur Seenotrettung jetzt umzusetzen und eben darauf hinzuwirken, dass dieses Seerecht eingehalten wird.
Herr Demir, ist die Bundesregierung da hinter ihren Versprechen des Koalitionsvertrages bislang weit zurückgeblieben?
Also wenn man sich die Lage momentan anguckt, wenn man, wie Sie es auch gesagt haben, wenn 1000 Menschen jetzt schon gestorben sind im Mittelmeer, dann muss man natürlich erstmal feststellen, dass nicht nur Deutschland, sondern auch die anderen europäischen Staaten da erstmal versagt haben. Das muss man ja ganz klar sagen. Und wir haben sehr viele gute Punkte im Koalitionsvertrag drin, unter anderem eine staatliche Seenotrettung aufzubauen. Das haben wir noch nicht gemacht. Ich hoffe, dass das bald geschieht. Aber wir haben es noch nicht geschafft, muss man ganz klar sagen. Was gut funktioniert hat, auch in Deutschland, da hat sich auch Nancy Faeser sehr gut für eingesetzt, ist die schnelle Aufnahme von fast 1 Million ukrainischen Geflüchteten hier in Deutschland. Das hat gut funktioniert, aber viele Bereiche mit Blick auf Seenotrettung oder vielleicht Asylpolitik, die sind gerade in der Pipeline. Und jetzt mit dem Chancenaufenthaltsrecht kommen ja auch jetzt ein paar Punkte bei uns, in die Richtung Geduldete, dass die hier bleiben können in Deutschland. Und der europäische Solidaritätsmechanismus wurde ja auch vom Innenministerium von Nancy Faeser mit vorangebracht, ist allerdings erstmal freiwillig. Aber das war offenbar erstmal das, was man hinbekommen konnte. Und das zielt ja darauf ab, dass man beispielsweise die Menschen, die man aus Seenot gerettet hat, dann fair verteilt und schnell verteilt. Das sind gute Sachen erstmal.
Den europäischen Solidaritätsmechanismus, der am 10. Juni in der EU verabredet worden ist, Gerald Knaus, der soll ja die Verteilung von einigen tausend Flüchtlingen gerade aus südeuropäischen Ländern, vor allen Dingen Italien und Griechenland, ermöglichen. 3.500 sollen nach Deutschland kommen. Ist dieses vielleicht so ein erster Schritt, wie man in Zukunft ein bisschen besser mit der Situation umgehen kann?
Also wir müssen realistischerweise anerkennen, wer heute in Griechenland, in den letzten Jahren in Griechenland angekommen ist, der kommt sowieso nach Deutschland. Also es sind ja in der letzten Regierung schon, der letzten Bundesregierung, 40.000 anerkannte Flüchtlinge aus Griechenland nach Deutschland gekommen, um noch einmal einen Asylantrag zu stellen, weil in Griechenland die Behandlung von Flüchtlingen, nicht nur Asylsuchern, auch Flüchtlingen, laut deutschen Gerichten die Menschenwürde verletzt. Darum darf Deutschland diese anerkannten Flüchtlinge nicht zurückschicken. Das heißt, wir haben eine Situation, wo die Leute ohnehin kommen, aus Italien, aus Griechenland, aus Spanien. Und so gesehen ist es hilfreich, aber es wird an der Situation an den Außengrenzen nichts ändern. Warum? Gehen wir doch ins zentrale Mittelmeer. In diesem Jahr sind es bereits fast 50.000, die nach Italien gekommen sind. Jetzt nicht die, die zurückgeschickt werden nach Libyen, was ein Skandal ist, weil in Libyen gefoltert wird und die Leute nicht sicher sind, aber die, die gekommen sind, 50.000. Aber wer ist das? Die größte Gruppe sind Tunesier. Die haben in Italien keine Chance auf Asyl. Kaum ein Tunesier bekommt Asyl. Die zweitgrößte Gruppe sind Ägypter. Die drittgrößte Gruppe sind Bangladeschis. Das sind Nationalitäten, die in der EU nie verteilt wurden und nie verteilt werden, weil ihre Anerkennungsquote sehr gering ist. Und die große Frage jetzt, und das ist das Problem an dieser ideologischen Debatte. Wir führen eine total ideologische Debatte, wo die einen nur auf Seenotrettung gehen. Und zum Glück gibt's die Seenotretter. Die retten ja tausende Leben im Jahr. Aber in der Debatte muss man ja sagen, die Seenotrettung schafft es nicht, dass weniger Menschen sterben. Sie rettet viele Menschen. Aber wir müssen dafür sorgen, dass Tunesier nicht mehr in Boote steigen. Es ist absurd, wenn...
Warum kommen die?
Weil wir zwei Dinge gleichzeitig nicht geschafft haben. Das eine ist, legal Chancen zu bieten, gerade in einer Situation, wo alle europäischen Länder am Arbeitsmarkt ja eigentlich sagen, wir brauchen Leute, dass ehrgeizige, fleißige Tunesier eine Chance haben, mit einer Ausbildung oder mit einem Arbeitsplatz legal zu kommen. Das muss man organisieren und da ist im Koalitionsvertrag sehr viel drin, was auch positiv ist. Aber gleichzeitig sollten wir das in ein Paket bringen, wo wir sagen, dass die Tunesier, die trotzdem in Boote steigen, ganz schnell nach Tunesien zurückgebracht werden, damit dieser Anreiz, in Boote zu steigen, verschwindet. Dazu brauchen wir rechtlich schnelle Verfahren, aber die werden nie verteilt werden. Das Ziel müsste sein, dass die nicht in Boote steigen. Wenn wir also einerseits mehr legale Wege anbieten und ein Paket haben, das wir einem Land wie Tunesien oder auch einem Land wie Marokko anbieten, wo wir sagen, hier gibt es legale Möglichkeiten, da stirbt niemand. Die Leute kommen sofort mit einem Status, die werden auch nicht ausgebeutet in verschiedenen europäischen Ländern. Wir bieten auch mehr Flüchtlingen an, legal zu kommen, durch Resettlement. Der UNHCR kann Leute auswählen, wenn Leute in Nordafrika sind, die wirklich Flüchtlingsstatus vom UNHCR erhalten, wie er das seit Jahrzehnten in der Welt macht. Wir nehmen die auch auf, aber wir versuchen die irreguläre Migration und das Kommen mit diesen Booten und vor allem über Libyen. Wir haben jedes Interesse dafür zu sorgen, dass auch keine Westafrikaner mehr wie in den letzten 10 Jahren erst nach Libyen gehen, um dann in die Boote zu steigen. Ich habe ja mit so vielen Menschen gesprochen aus Gambia, Senegal, Nigeria, die selbst sagen, sie hätten sich nie auf den Weg gemacht, wenn sie erfahren hätten, wie es ihnen in Libyen und in der Sahara und auf dem Meer geht. Was wir also brauchen, ist eine andere Diskussion und die führen wir immer noch nicht. Eine Diskussion, wie reduzieren wir irreguläre Migration, was ja der Koalitionsvertrag will. Der sagt ja dreimal, wir wollen sie reduzieren. Aber wie reduzieren wir sie ohne Menschenrechtsverletzungen und ohne dass Menschen sterben? Und diese Debatte, die wird in Europa überhaupt nicht geführt. Wir reden über wichtige Randthemen, aber die Frage, wie schaffen wir es, dass Tunesier, dass Bangladeschis, dass Ägypter nicht mehr in Boote steigen, ganz konkret, ab dem 1. September, ab dem 1. Oktober, ohne dass wir darauf setzen, was zynisch und unmenschlich und unmoralisch ist, dass sie in Lebensgefahr sind oder ertrinken und ohne dass wir sie nach Libyen zurückbringen. Darüber müssen wir reden. Und kann ich noch einen Punkt machen, weil wir haben die größte Asylkrise in der Geschichte der EU, gerade jetzt, und kein Mensch redet darüber.
in Zypern. Zypern hat pro Kopf in diesem Jahr, in den ersten 6 Monaten, die höchste Asylantragszahl in der Geschichte der EU. Zypern hat 1% der Bevölkerung Deutschlands und hatte 10.000 Asylanträge in 6 Monaten. Das wäre so, wie wenn Deutschland in 6 Monaten 1 Million Asylanträge hätte. Bis Ende des Jahres wären es nochmal 10.000, dann hätte Deutschland 2 Millionen Asylanträge in einem Jahr. Zusätzlich zu den Ukrainern, da hat Zypern pro Kopf mehr aufgenommen als Deutschland. In den letzten 4 Jahren sind aber schon 40.000 Asylanträge in Zypern gestellt worden. Das sind auf Deutschland umgerechnet 4 Millionen. Wir haben also eine Situation, denken Sie kurz, was das für Deutschland bedeuten würde. 6 Millionen Asylanträge in einem Land wie Deutschland. So, und jetzt frage ich mich, ich war in Zypern erst vor kurzem, habe auch mit einigen dieser Menschen gesprochen und sprach die letzten Tage mit zypriotischen Politikern und Beamtinnen. Was ist das Konzept der Europäischen Union? Was machen wir? Was machen wir da jetzt? Wenn jeden Tag und die Leute, die dort kommen, die allermeisten haben keine Chance auf Asyl, die kommen über Studentenvisa aus Kongo, aus Nigeria, aus Indien, aus Pakistan, aus Bangladesch. Was machen wir? Und dann, wenn wir diese Themen konkret diskutieren würden, wenn Deutschland sich überlegt, wie könnten wir mit einem Vorschlag für die Regierung in Nikosia zeigen, wie man irreguläre Migration human reduziert. Hier ist unser Plan. Dann kommen wir weiter. Wenn wir aber über Randthemen diskutieren, nimmt Deutschland vielleicht aus Zypern, auch der Solidaritätspakt, im nächsten Jahr ein paar 100 Leute. Das ist super, aber das löst gar nichts.
Gerald Knaus hörten Sie gerade, den Migrationsexperten von der Europäischen Stabilitätsinitiative. Er spricht im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur über die EU-Flüchtlingspolitik zwischen Abschottung und Suche nach einem Neuanfang mit Mirka Schäfer von SOS Humanity, mit Hakan Demir von der SPD, Innenpolitiker, und Josef Oster von der CDU, Obmann im Bundestagsausschuss für Inneres und Heimat. Herr Oster, ich würde gleich an Sie mal die Frage weitergeben, was Herr Knaus da gerade skizziert hat, irreguläre Migration in andere Wege leiten, sodass die Menschen auch zu uns kommen können, bleiben können und in unseren Arbeitsmarkt integriert werden können. Wir brauchen sie da. Wäre das für Sie eine Option oder denken Sie, da gehören doch einige wieder von zurückgeschickt?
Rückführungen sind entscheidend. Also Aufnahme ist wichtig, aber ohne Rückführungen geht es nicht.
Aber genau die Frage macht ja eine Grundproblematik deutlich. Genau diese beiden Themen dürfen wir nicht vermischen. Das eine ist Flucht und Asyl. Das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und das andere ist Fachkräfteeinwanderung. Natürlich brauchen wir Fachkräfte, um unseren Arbeitsmarkt zu beleben. Und in Zukunft mehr denn je. Aber das ist von dem Thema Asyl und Flucht klar zu trennen. Und das macht die Bundesregierung zum Beispiel nicht. Die versucht ja genau diese Trennung aufzuheben. Das halte ich für einen großen Fehler, weil damit ja so ein Stück weit das Signal ausgesendet wird, ich muss mich nur irgendwie auf welchem Weg auch immer nach Deutschland durchkämpfen, durchschlagen. Wenn ich es mal dahin geschafft habe, dann werde ich einen Weg finden, dort auch bleiben zu können. Und ich glaube, das ist das falsche Signal, das wir aus Deutschland aussenden. Und das ist auch etwas, was uns im Bereich der Migrationspolitik innerhalb der Europäischen Union weiter isolieren würde. Und deshalb halte ich das für einen falschen Weg. Sondern wir müssen genau das machen, was Gerald Knaus gesagt hat. Wir müssen uns damit beschäftigen, wie wir irreguläre, illegale Migration nach Europa verhindern. Und da kann es nicht darum gehen, wie das Kollege Demir eben gesagt hat, die Seenotrettung auszubauen. Seenotrettung ist eine Selbstverständlichkeit. Natürlich müssen Menschen, die in Not geraten sind, auf dem Meer oder wo auch immer, gerettet werden, müssen Hilfe bekommen. Aber wir lösen doch kein einziges Problem, indem wir dort jetzt die Seenotrettung deutlich ausbauen, sondern wir müssen verhindern, dass sich die Menschen in die Boote setzen und sich in die Hände der Schleuser begeben. Das ist doch das Problem. Je mehr ich dort sozusagen an indirekter Hilfe leiste, umso mehr wird das Geschäft der Schleuser befördert und das müssen wir bekämpfen. Und deshalb brauchen wir Verfahren an den europäischen Außengrenzen. Wir brauchen dort Aufnahmezentren, wo zumindest eine Vorprüfung stattfindet. Und genau darauf müssen wir hinarbeiten. Auch die Registrierung muss genau dort stattfinden. Und da, das sage ich ganz deutlich, vermisse ich jegliches Signal auch der deutschen Bundesregierung.
Also ich stimme natürlich total zu. Es geht um legale und sichere Fluchtwege für alle. Und es geht auch darum, dass das Menschenrecht auf Asyl für alle Schutzsuchenden auch umgesetzt wird. Und da finde ich, ist die große Frage, wie passiert das? Man muss ja erstmal EU-Territorium erreichen, um hier überhaupt das Menschenrecht auf Asyl eben wahrnehmen zu können und hat eben dann Anspruch auf die individuelle Prüfung dieses Asylstatus, die Schutzprüfung. Und das kann man auch nicht anhand der Nationalität jetzt einfach pauschal sagen. Also am Beispiel Tunesien eben auch. Wir sehen, dass dort die Rechte von LGBTQI-Personen und die Grundrechte auch von Frauen also nicht abgesichert sind und eben auch TunesierInnen eben ja auch fliehen aus ihrem eigenen Land. Und da gab es ja auch Gerichtsurteile in Italien, dass eben nicht nach Tunesien einfach immer abgeschoben werden darf. Und das muss man dann ja auch eben individuell gucken. Und ich finde auch ganz wichtig, nochmal zu betonen, es geht natürlich auch um die unmittelbare Nothilfe. Und ja, es ist rechtliche Pflicht, sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass Menschen in Seenot gerettet werden, aber ist es nicht. Und deshalb müssen wir uns dafür ja auch eben immer weiter einsetzen. Deshalb müssen wir auch darüber sprechen. Das ist extrem wichtig, weil sonst werden die Menschen eben einfach sterben gelassen. Und das ist das, was gerade auch im zentralen Mittelmeer passiert, tagtäglich.
Mhm. Herr Demir.
Das ist unterlassene Hilfeleistung.
Ja, Frau Schäfer hat schon recht. Ich glaube, wenn wir unseren Artikel 2 in den EU-Verträgen angucken, wo es darum geht, Achtung der Menschenwürde und so weiter, dass die Seenotrettungsorganisationen gerade genau das machen. Das muss man mal ganz klar feststellen. Jeder Mensch, der dort gerettet wird, das ist ein Gewinn, auch für unsere Werte. Ich glaube, das muss man, glaube ich, erstmal einmal so festhalten. Dann individuelles Recht auf Asyl, finde ich ganz wichtig. Ich glaube, man kann nicht und sollte nicht pauschal sagen, jemand, der aus Ägypten kommt oder aus Tunesien kommt, wird per se wahrscheinlich abgelehnt oder soll schneller zurückgeführt werden. Wir wissen aus diesen Ländern auch, dass es beispielsweise der queeren Community da nicht so gut geht. Also deshalb ist es ganz wichtig, das Recht auf Asyl weiterhin aufrechtzuerhalten. Der Punkt, dass die Regierung jetzt Sachen miteinander vermischt, das sehe ich jetzt nicht gerade so. Wir haben 100.000 Menschen, die in Deutschland seit 5 Jahren leben, ungefähr. Die sind ein Teil dieser Gesellschaft geworden. Ich kenne aus meinem Wahlkreis Personen, wo die Kinder keine andere Sprache sprechen außer Deutsch. Und die sollen jetzt zurückgeführt werden. Oder gibt man diesen Menschen eine Chance, die vor 5, 6 Jahren hier hingekommen sind, wo die Kinder aufs Gymnasium gehen? Und da haben wir uns als Bundesregierung entschieden zu sagen, wir geben diesen Menschen eine Chance, beispielsweise mit dem Chancenaufenthaltsrecht. Mhm. Sonst bin ich dabei, dass wir gucken müssen, dass das Fachkräfteeinwanderungsgesetz jetzt schnell vorangebracht wird. Da sind Hubertus Heil und Nancy Faeser dran, dass wir gucken, dass wir vielen Menschen eine Perspektive geben, die um nach Deutschland zu kommen, beispielsweise auch in Anlehnung an die Westbalkan-Regelung. Da sind nämlich Menschen, die nach Deutschland kommen, weil sie ein Arbeitsplatzangebot bekommen haben, aber vielleicht nicht in dem klassischen Sinne eine Qualifikation haben, einen akademischen Abschluss oder einen beruflichen Abschluss, aber dennoch hier eine Perspektive haben. Sie haben ja diesen Job, das Jobangebot. Und ich glaube, das könnte auch dazu führen, dass viele Menschen dann diesen Weg wählen und dann sagen, ich komme jetzt hier auf diesem Weg nach Deutschland und wir brauchen es ja. Wir sagen ja immer, wir brauchen 400.000 Menschen. Und deshalb verstehe ich auch nicht, dass man zum Beispiel sagt, die Studierenden, die jetzt aus der Ukraine gekommen sind, aus Drittstaaten, die führen wir jetzt wieder zurück.
Mhm. Gerald Knaus dazu. Mhm.
Ja, kann ich vielleicht auf Tunesien, weil damit wir weiterkommen mit konkreten Diskussionen. Also wie wäre denn das? Die Westbalkan-Regelung ist eine gute Regelung. Die bietet die Möglichkeit für Leute aus den Westbalkanländern, die einen Arbeitsplatz in Deutschland finden, diesen anzunehmen. Großartig. Warum bieten wir nicht Tunesien so ein Paket an, dass Tunesier, die in Deutschland gebraucht würden, das muss man natürlich organisieren, es gibt sehr viele Details, man könnte dort auch investieren in die Ausbildung, man könnte das unterstützen. Das ist extrem wichtig, wäre sinnvoll, Win-Win. Im Gegenzug könnte man aber Tunesien, weil das wäre ein populäres Programm, das würden die Tunesier wollen. Man könnte sogar noch einen Schritt weitergehen. Man könnte sagen, wir wollen die Visagebühr für Tunesier um die Hälfte reduzieren. Wir schlagen das vor in der EU. Das Mobilität, die haben hunderttausende Verwandte in Europa. Und warum nicht darüber diskutieren, wenn Tunesien die ganzen Bedingungen erfüllt, die Ukraine, Moldau, Georgien, der Balkan erfüllte? Wir können uns auch vorstellen, dass tunesische Touristen irgendwann visafrei einreisen dürfen. Das durften sie nach Italien bis Anfang der 90er Jahre. Jetzt haben wir ein unglaublich attraktives Paket für Tunesien. Also wir könnten zum vierten dazu tun, dass wir auch über den UNHCR Flüchtlinge aus Tunesien, die der UNHCR anerkennt, aufnehmen. Der UNHCR macht solche Verfahren weltweit, von Malaysia bis Ägypten. Also auch Flüchtlinge legale Wege bieten. Das ist ein unglaublich attraktives Paket. Im Gegenzug fordern wir es von Tunesien,
Leute, die wir retten, und dazu könnten europäische Schiffe im Mittelmeer die Leute retten, dass wir das nicht nur auslagern an die NGOs, die eine großartige Arbeit machen, dass Tunesien diese Leute zurücknimmt. Um das Modell, dass Leute in Boote steigen, dann nach Europa kommen und dann alle bleiben. Denn die Verfahren in Italien dauern 2 Jahre. Also wenn das rechtsstaatlich funktioniert, dann nach 2 Jahren sind die aber dann auch nicht mehr in Italien. Dann stellen sie den Antrag in Frankreich, in dem Fall sehr, sehr oft. Frankreich hat mit die höchsten Asylzahlen mittlerweile seit 10 Jahren, was dort nur den Rechtsradikalen Aufschwung gegeben hat. Wenn Tunesien sagen würde, wir garantieren im Gegenzug für Mobilität für unsere Bürger, für Aufnahme auch von Flüchtlingen, für Organisation, für reguläre Migration, dass wir helfen, die irreguläre Migration im zentralen Mittelmeer zu reduzieren durch mehr Seenotrettung, aber dass dann Verfahren auch in Tunesien stattfinden können. Der UNHCR macht weltweit Verfahren. Wir sollten Deutschland als einer der Hauptsponsoren des UNHCR sollte sagen, bitte helft uns, macht rechtsstaatliche Verfahren in Tunesien für die, die wir nach einem Stichtag zurückbringen, dann hätten wir weniger irreguläre Migration, weniger Tote, mehr legale Wege. Alle würden gewinnen. Das bräuchte aber eine Initiative. Diese Initiative fehlt. Und was wir derzeit sehen, ist, seit Jahren sterben jedes Jahr die größte Zahl von Menschen im zentralen Mittelmeer. Wir kooperieren seit Jahren mit der libyschen Küstenwache, was ein Skandal ist. Gleichzeitig kommen die, die über das Meer kommen, die in Italien ankommen, die allermeisten kriegen heute keinen Flüchtlingsstatus mehr. Wissen Sie, dass im letzten Jahr so viele Bangladeschis über das Meer nach Europa gekommen sind wie Syrer und Afghanen? Also es ist ja jetzt nicht mehr so wie vor 5 Jahren. Wir haben also ein System, wo die Flüchtlinge mit der Aussicht auf Anerkennung, Syrer, Afghanen, Somalis, die fast alle anerkannt werden. Und natürlich gibt es auch in Tunesien den Journalisten oder den LGBTI-Aktivisten, aber die steigen ja nicht in die Boote. Also die finden sich selten in den Booten. Da muss man einfach legale Wege finden, dass die einen Antrag stellen können. Das sind aber kleine Zahlen. Da muss es legale Wege geben, bin ich ja vollkommen dafür. Aber wir müssen einen Weg finden, dass wir gleichzeitig mehr legale Wege, mehr Mobilität, die in beiderseitigem Interesse ist. Und all das steht im Koalitionsvertrag. Da steht drinnen, man muss Leute auch in sichere Häfen zurückbringen. Die müssen nicht alle in Europa sein. Da müssen sie aber sicher sein. Das ist nicht Libyen. Da steht auch drinnen, man kann überlegen, dass auch Asylverfahren in Drittstaaten stattfinden. Das steht im Koalitionsvertrag, aber es wird nicht gemacht. Und mit so einem Vorschlag, und jetzt kommen wir zum Kern, kann man nach Rom gehen? Und es ist ein Fehler gewesen, das nicht mit der Regierung von Mario Draghi zu diskutieren. Jetzt kriegen wir eine rechte Regierung wahrscheinlich in Italien. Aber selbst die brauchen Lösungen. Und kann sagen, wenn wir uns an die Menschenrechte halten, Menschen retten, keine Pushbacks, keine Kooperation mit Libyen, aber auf diese Art die irreguläre Migration reduzieren, das wäre im deutschen und italienischen Interesse und es wäre im Interesse der Menschenrechte. Das wäre ein Weg nach vorne. Ansonsten wird sich die Debatte die nächsten 5 Jahre im Kreis drehen und es werden weiterhin Menschen sterben.
Herr Oster, Sie haben sich im Hintergrund geräuspert. Ich möchte Ihnen Gelegenheit geben, bitte.
Ja, also ich bin da tatsächlich ja total bei Herrn Knaus mit seiner Initiative. Also wir dürfen nicht nur den Blick darauf richten, wie können wir die Bedingungen für diejenigen, die es nach Europa geschafft haben, verbessern über das Thema Seenotrettung und so weiter, sondern wir müssen den Blick weiten, wie wir insgesamt zu anderen Strukturen kommen. Und dazu gehören natürlich auch Rückführungen. Glaubwürdig kann ein System nur sein, wenn auch Rückführungen dazugehören. Und da ist ja immer mal interessant, auch mal auf Zahlen zu schauen. Also wir hatten im letzten Jahr 2021 in Deutschland 148.000 Erstanträge auf Asyl. Davon sind aber rund 60% abgelehnt worden, die eben keinen Grund darlegen konnten, hier eine Anerkennung zu erfahren. Also wir haben ein großes Thema, auch was Rückführungen anbetrifft. Und das muss natürlich in ein solches Gesamtpaket mit hinein und muss möglichst auf europäischer Ebene mit geregelt werden. Und diese Systeme, die Herr Knaus ja schon im Zusammenspiel auch mit der Türkei seinerzeit ausgearbeitet hat, die sind meines Erachtens ein Modell auch für andere Länder. Und ich sage das nochmal, ich vermisse da Initiativen in diese Richtung. Und nur das Signal auszusenden, dass in Deutschland alles in Ordnung ist und dass im Zweifel wir uns um jeden kümmern, das werden wir nicht schaffen. Auch da nochmal eine Zahl, weil das schon, glaube ich, eindrücklich ist. Wir haben in diesem Jahr knapp 1 Million Menschen aus der Ukraine bislang aufgenommen. Das ist gut und da sind wir wirklich ja sehr vorbildlich mit dabei und tun da sehr viel. Das hat aber nicht dazu geführt, wie auch, dass die restliche Migration irgendwie weniger geworden wäre, sondern die ist ja auch weiter gestiegen. Bislang waren das rund 85.000 Erstanträge in diesem Jahr. Das heißt, aus anderen Ländern als der Ukraine kommen jeden Tag rund 470 Menschen zu uns nach Deutschland und stellen hier erstmals einen Asylantrag. Und da bleibe ich dabei, da mache ich mir Sorgen, dass wir auf diesem Wege dauerhaft Akzeptanz in Deutschland organisieren können. Und wenn ich das Thema Rückführungen anspreche, dann will ich noch auch einen Punkt aus dem Koalitionsvertrag ansprechen und auch vielleicht mal die Frage an den Kollegen Demir weitergeben. Da ist ein Rückführungsbeauftragter auch benannt, der bestellt werden soll. Der ist bis heute nicht besetzt, diese Stelle. Ich frage mich, warum ist das bis heute der Bundesregierung nicht gelungen, diese Position zu besetzen?
Herr Knaus zunächst, Sie hatten sich hier gemeldet.
Ja, ich ganz kurz, ich glaube nämlich, dass es da gar keinen Widerspruch gibt zwischen den Forderungen der CDU-CSU nach Kontrolle, auch mit Rückführungen, und den Aktionen der jetzigen Koalition, zu sagen, die schon jahrelang da sind und die wir ja auch unter einem Innenminister Seehofer nicht zurückführen konnten, weil die Länder nicht kooperieren, weil sie mittlerweile längst Wurzeln geschlagen haben, dass wir bei Rückführungen realistisch sein müssen, damit kein Land Europas schafft es, eine große Zahl von Menschen nach Afrika zurückzuschicken. Nicht die Italiener, nicht die Spanier, nicht die Schweden, nicht die Niederländer, nicht die Österreicher, nicht die Deutschen. Und egal, wer der Innenminister ist, das gelingt keinem Land. Weil Rückführungen sind immer politisch und menschlich schwierig. Das heißt, wir bräuchten eine Politik, wo wir mit möglichst wenig Rückführungen, und darum ist es so wichtig, dieses Modell mit Stichtagen, möglichst viel irreguläre Migration von Nicht-Schutzbedürftigen stoppen. Weil sie sehen, es hat keinen Sinn. Und so wäre es eigentlich, und jetzt zurück zu Zypern, wenn wir jetzt mit Kongo, wenn die deutsche Bundesregierung sagt, wir reden, Kongo ist das Land, wo die Zahl der Menschen, die nach Zypern kommen, am schnellsten wächst. Die nach Zypern kommen, sind aber zum Großteil keine Flüchtlinge, weil die kommen mit einem Studentenvisum über die türkische Republik, also über den Norden, über diese nicht anerkannte türkische Republik Nordzypern, zahlen tausende Euro und gehen dann in den Süden. Wenn wir jetzt mit der Regierung im Kongo reden würden und sagen, wir bieten euch Stipendien an, mehr Stipendien, DAAD-Stipendien für Bürger aus dem Kongo in Deutschland, Frankreich, Niederlanden zu studieren, 100 im Jahr, aber dafür versprecht ihr, dass ihr ab jetzt mit diesem Stichtag jeden eurer Bürger, der irregulär nach Zypern kommt und dort einen Asylantrag stellt und der wird abgelehnt, den dann sofort zurücknimmt. Und das wird annonciert, dass Menschen nicht mehr tausende Euro ausgeben und dann, wie ich das gesehen habe, in irgendwelchen armseligen Massenunterkünften in Nikosia ohne Hoffnung zu sein. Wir könnten die irreguläre Migration dieser Menschen aus dem Kongo über Nordzypern nach Zypern stoppen, ohne dass wir das Asylrecht aussetzen, wenn wir bei den Rückführungen strategisch sind. Und ich glaube, das ist auch im zentralen Mittelmeer wichtig. Wenn Deutschland sagt, die Nigerianer, die jetzt in Deutschland sind, seit 5 Jahren und die keine Straftaten begangen haben, jetzt sind wir doch realistisch, die werden wir nie abschieben können. Aber wenn wir mit Nigeria verhandeln und sagen, ab jetzt sollte Nigeria jeden, der dann kommt, der keinen Asylanspruch hat, zurücknehmen, und das kommunizieren, dann retten wir Leben, ohne das Asylrecht auszusetzen. Das bräuchten wir.
Sie sagen immer, wenn dann Deutschland käme und mit Kongo verhandelt zum Beispiel, sollte das jeder Staat der EU einzeln machen?
Das ist nicht der Konsens hier in Deutschland, aber ich bin hundertprozentig überzeugt, hier würde ich gerne auch im Detail mit jedem Politiker mehr darüber reden, dass die EU das nicht schaffen kann, aus Strukturgründen. Die EU, es ging so verlockend, die EU ist stärker, wenn alle zusammen reden. Aber das Problem ist, dass die Kommission, die diese Gespräche ja führt für die EU, kann weder ein Stipendium versprechen, noch eine Legalisierung von Menschen, die schon in Deutschland oder in den Niederlanden sind. Das heißt, eigentlich sind die Nationalstaaten die, wenn sie sich zusammentun, wenn Deutschland, Italien und Frankreich gemeinsam mit Kongo, Marokko oder Tunesien reden und ein Angebot machen, hat das, und denken Sie zurück, die EU-Türkei-Erklärung war eine Verhandlung zwischen den Niederlanden und Deutschland mit den Türken, hätte da die EU insgesamt die Verhandlungen geführt, wäre es nie dazu gekommen.
Mit anderen Worten, wenn wir über eine EU-Migrationspolitik sprechen, ist das eigentlich eine Chimäre. Besser wäre es, wenn die einzelnen Staaten das einzeln, je nachdem, wer zu ihnen will, machen würde, richtig?
Wir arbeiten ja seit Anfang der 2000er daran, dass es ein gemeinsames europäisches Asylsystem gibt. Dass wir in allen Ländern die gleichen Verfahren haben.
Aber wir sprechen jetzt auch über Migrationspolitik, das geht ja darüber hinaus. Also nicht nur Asyl, Flüchtlinge, sondern Migration zum Zwecke, zu arbeiten.
Das kann man jetzt auch davon jetzt nicht total trennen, aber ja, ich will damit nur sagen, genau, es gibt aber den Willen, gemeinsame Politik im Bereich Migration und Integration und Asylpolitik zu machen. Das ist ja der Punkt, den ich machen will.
Aber und wenn wir jetzt ganz konkret Österreich und Dänemark und Kroatien und Polen
die machen
Ungarn
nicht alle mit.
Ja, nein, da machen die nicht mit. Die haben ein Gegenmodell. Deren Modell sind die Pushbacks. Die Mehrheit der europäischen Staaten heute will Pushbacks und will in Brüssel, dass diese Pushbacks legalisiert werden. Und es gibt zum Glück noch in Deutschland und anderen Ländern einen Widerstand dagegen. Das Problem ist, europäische Politik heute wäre eine Politik, wie wir sie heute an der polnisch-belarussischen Grenze sehen. Das ist die Mehrheit.
Okay, sehe ich jetzt gerade nicht so, weil also auch in Richtung Herrn Oster, Herr Oster weiß es auch, er liest ja auch dann die Mitteilung der Europäischen Kommission beispielsweise im Innenausschuss, dass wir zum einen auch durch die Unterstützung von Nancy Faeser im EU-Innenministerrat die Screening-Verordnung als Entwurf erstmal vorangebracht haben, den Schengen-Kodex, die allgemeine Ausrichtung, Eurodac, was ja auch zu diesem gemeinsamen europäischen Asylsystem gehört, und dann halt der europäische Solidaritätsmechanismus. Wenn jetzt Herr Oster sagt, da passiert jetzt nichts auf europäischer Ebene, dann ist es halt absolut falsch, es sei denn, er hat jetzt diese ganzen vier Punkte vergessen oder war jetzt vielleicht zu lange im Urlaub, ich weiß es nicht, aber es passiert. Es tut sich was und es ist jetzt im Trilogverfahren mit dem Europäischen Parlament, da wird jetzt etwas verhandelt und dann, ich finde jetzt nicht alle Punkte toll, es ist erstmal ein Vorschlag und das Europäische Parlament muss jetzt gucken mit der Kommission und mit den Ländern, dass man sich dann auf etwas einigt, was genau die Fragen, die wir gerade besprechen, ja auch tangiert.
Herr Oster, ist die europäische Migrationspolitik insofern gescheitert, als, wie Herr Knaus es eben beschrieb, die Mehrheit im Grunde Pushbacks möchte und eine Minderheit eine intelligente Migrationspolitik, wie Sie sie eben auch skizziert haben? Also müsste es mehr national laufen?
Also ich will das nicht akzeptieren, dass man zum Ergebnis kommt, sie ist gescheitert. Es ist problematisch, da darf man auch nichts schönreden. Da ist wenig erreicht worden in den vergangenen Jahren, was gemeinsame Initiativen und gemeinsame Leitlinien anbetrifft. Aber so ist Politik, das darf nicht anders sein, es komplett aufzugeben. Aber gerade in Sachen Migration hat Deutschland mehr denn je eine Sonderstellung innerhalb der Europäischen Union. Und es ist ja so, dass viele Staaten in der EU sagen, das Thema Migration am Ende des Tages wollen doch eh alle nach Deutschland und damit ist das ein deutsches Problem und wir ducken uns weg und halten uns da raus. Umso wichtiger ist es, dass Deutschland hier, da wo es angebracht ist, auch eine Vorreiterrolle einnimmt. Ich halte nichts davon, generell zu sagen, das Thema Migration ist jetzt wieder ein Problem jedes Einzelstaates, wie Sie es gerade anskizziert haben. Das, glaube ich, wäre der völlig falsche Ansatz. Aber dass Deutschland an der einen oder anderen Stelle mal alleine vorangeht, zum Beispiel ein Drittstaatsabkommen mit einem afrikanischen Staat mal aushandelt, ich glaube, das hätte Signalwirkung für die ganze Europäische Union und dem würden dann viele andere auch folgen. Aber eine solche Initiative kann ich bislang jedenfalls seitens dieser Regierung nicht erkennen.
Frau Schäfer, Sie als Vertreterin einer Seenotrettungsorganisation, Sie dokumentieren ja auf Ihren Schiffen auch die Schicksale der Menschen, die Sie gerettet haben. Sie befragen sie auch, warum sie überhaupt auf die Schiffe gegangen sind. Wie ist Ihre Einschätzung? Würden ganz viele die Entscheidung, über das Meer zu gehen oder überhaupt zu flüchten, gar nicht so treffen, wenn es andere Wege einer regulären Migration gäbe?
Es gibt ja sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche Fluchtgründe auch. Und die Menschen, die wir an Bord haben, die haben uns ihre individuellen Geschichten erzählt. Und ganz viele der Menschen haben vorher eine Zeit in Libyen verbracht und berichten aus der Hölle Libyen. Dort gibt es Inhaftierungslager für MigrantInnen und Flüchtlinge. Es gibt keine Rechtssicherheit, also sie haben keinen legalen Status in dem Land. Libyen hat die Genfer Flüchtlingskonvention nicht unterzeichnet. Libyen hat auch eine extrem instabile innenpolitische Lage sowieso und es sind eben massive Menschenrechtsverletzungen dort dokumentiert, von denen uns auch die Menschen an Bord berichten und die Spuren sehen wir eben auch an den Körpern der Menschen an Bord. Spuren von Folter, sie berichten von sexualisierter Gewalt. Und das ist für viele Menschen auch ein Grund, aus Libyen zu fliehen. Also viele haben unterschiedliche Gründe, nach Libyen zu kommen. Es ist seit Jahrzehnten auch ein Zielland für MigrantInnen, also auch zur Arbeitsmigration. Und dann gibt es eben auch Menschen, die als Flüchtlinge nach Libyen kommen. Und vielen bleibt letztendlich aus diesem System der Einsperrung nur die Flucht nach vorne, also über das zentrale Mittelmeer, über diese tödliche Fluchtroute. Und diese gefährliche Fluchtroute weil ihnen eben kein anderer Ausweg dann auch bleibt. Sie sind quasi auch festgesetzt in Libyen. Mhm. Und die EU hat jetzt eben hier ein, das möchte ich auch nochmal zum Migrationsabkommen sagen, also hier sehen wir eben, wie das nicht funktioniert und dass wir auch in Frage stellen sollten, mit welchen nordafrikanischen Staaten wird hier wie kooperiert. Auch mit Blick auf Tunesien, wo jetzt auch dieses Verfassungsreferendum ja eher in Richtung autokratisches Regime alles wieder sich schiebt. Letztendlich diese Migrationsabkommen aus menschenrechtlicher Sicht sehr schwierig sind. Und eben im Fall von Libyen sehen wir eben mit der Kooperation mit der libyschen Küstenwache, dass Menschen zurückgebracht werden und dann inhaftiert werden und letztendlich so ein Kreislauf der Gewalt entsteht. Also es haben uns Menschen an Bord berichtet, dass sie versucht haben, 5-mal oder mehr noch zu fliehen und immer wieder abgefangen wurden und zurückgebracht. Und die Menschen haben aber auch gesagt, sie wollten lieber sterben, als wieder in Libyen zu sein.
Macht sich, Herr Knaus, die EU da mitschuldig an Menschenrechtsverbrechen, indem sie kooperiert mit Libyen?
Also ich glaube, zum Glück gibt es in Deutschland nicht nur bei der Zivilgesellschaft, sondern auch im Parlament wahrscheinlich einen Konsens aller demokratischen Parteien, dass man mit Libyen so nicht kooperieren darf. Ich meine, die Außenministerin hat es ja auch klar gesagt. Aber das nützt uns nichts, wenn es uns nicht gelingt, die italienische Regierung zu überzeugen, denn die haben ja diese Kooperation auf den Weg gebracht. Deutschland könnte natürlich sagen, die EU soll das nicht finanzieren. Dann machen es die Italiener national.
Und Deutschland kooperiert auch nicht.
Und Deutschland kooperiert auch nicht direkt, natürlich. Aber Frontex informiert tatsächlich die libysche Küstenwache, wenn eine Seenotsituation ist. Eigentlich müsste man Frontex sagen, das geht nicht. Frontex kann nicht mit der libyschen Küstenwache kooperieren, weil Deutschland und viele andere EU-Länder ja wissen, was mit den Leuten passiert. Da haben die Seenotretter natürlich die direkteste Erfahrung. Aber das führt natürlich zum nächsten Schritt, dass man auch, ich meine, die da in die Boote steigen, sind jetzt nicht die großen Gruppen von Menschen, die in Libyen arbeiten. Das sind vor allem die Nachbarstaaten, also die in Libyen arbeiten. Viele, die, ich habe auch selbst mit vielen gesprochen, die in die Boote kommen, sind irgendwann in den letzten Jahren auch in der Erwartung, dass es vielleicht geht, in Libyen Geld zu verdienen oder dass es geht, nach Europa zu kommen, nach Libyen gekommen und landen in der Hölle. Wir müssen alles machen, damit Leute auch nicht mehr nach Libyen gehen. Also nicht über die Sahara mit Schleppern, wo dann auf dem Weg schon die Leute erschossen werden, in Libyen versklavt werden. Da muss man Leute aus Libyen rausbringen. Man darf niemanden nach Libyen zurückbringen. Aber wenn wir jetzt gemeinsam einen Termin bekämen, bei der jetzigen italienischen Innenministerin, die diese Verhandlungen ja auch mit Libyen immer wieder verlängert hat, Frau Lamorgese, oder mit ihren Vorgängern. Der eine Vorgänger, Salvini, ist vielleicht der nächste Innenminister in Italien, wer weiß. Davor war ein Innenminister von der Mitte-Links-Partei, von den Demokraten. Die haben mit Libyen verhandelt. Wenn wir denen sagen, hört auf, mit Libyen zu kooperieren, als Italiener, dann werden die sagen, ja, dann ist es ja wie 2015, 16, das war das tödlichste Jahr im Mittelmeer. Da sind 4.600 Menschen im zentralen Mittelmeer gestorben und wir hatten 180.000, die nach Italien kamen. Das geht nicht. Und dann müssen wir eben eine Alternative anbieten. Und der Koalitionsvertrag hat eine Alternative skizziert, die, glaube ich, auch für die Union, die eigentlich im deutschen Konsens getragen werden kann, nämlich wir versuchen, mit anderen zu verhandeln. Und Frau Schäber hat vollkommen recht, diese Verhandlungen sind schwierig, manche Länder muss man ausschließen. Aber mit anderen Ländern muss man so verhandeln, dass dann eben Garantien da sind. Die Vorstellung, dass es nirgends in der Welt Sicherheit geben kann für Schutzsuchende oder auch für Asylantragsteller als in Deutschland und Schweden und Frankreich, die führt uns in eine Sackgasse. Das heißt, der UNHCR, der seit Jahrzehnten auch Verfahren macht in anderen Ländern, hat da Erfahrung. Und diesen Denkumbruch, ein neues Denken, dass wir auch in der Lage sind, und ja, da müssen wir eben mit Ländern verhandeln. Wir müssen für den Ländern etwas anbieten, was attraktiv ist. Das beste Rezept war immer Mobilität auch für die eigenen Bürger. Das hat funktioniert. Die einzigen Rückführungen, die Deutschland erfolgreich macht, sind in Länder, die Visafreiheit haben oder echte Kooperation mit Deutschland und Interessen.
Intelligente Wege finden in der Migrations- und Flüchtlingspolitik. Das war Gerald Knaus von der Europäischen Stabilitätsinitiative im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur zum Thema EU-Flüchtlingspolitik zwischen Abschottung und Suche nach einem Neuanfang. Er diskutierte mit Mirka Schäfer, der politischen Referentin von SOS Humanity, mit Hakan Demir von der SPD, Mitglied im Bundestagsausschuss für Inneres und Heimat, und Josef Oster, ebenfalls Obmann in diesem Bundestagsausschuss für die CDU. Ich danke Ihnen allen für die Diskussion hier im Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.